Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema lautet Texturen. Wir werden uns das schon in deutlicher Tiefe anschauen. Und dazu als erstes vielleicht die Übersicht. Das ist noch längst nicht alles. Nach einer Einführung werden wir kurz darüber diskutieren, was ist besser, diskrete Texturen oder prozedurale Texturen, wann was. Dann werden wir uns die generalisierte Texturpipeline anschauen, dann Einzelverfahren daraus, also Texturmapping, wie es hier steht, Corresponderverfahren, Abtastungsprobleme wieder mit Texturen. Dann die Möglichkeiten, wie wir die Beleuchtungsrechnung, das Lighting anpassen können, diskutieren, einige spezielle Texturen noch kennenlernen und dann hoffe ich unser Wissen zusammenfassen. Gut, um was geht es? Es geht um nicht mehr und nicht weniger als realistischere Bilder zu erzeugen. Also zum Beispiel Oberflächen, die solche Narbungen aufhaben. Ob das jetzt lederähnlich aussieht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der rechte Ball ist mit dieser linken Textur beaufschlagt. Und tatsächlich sieht man, okay, da passiert etwas. Das ist keine glatte Oberfläche mehr, zumindest visuell. Aber natürlich wollen wir auch in Bilderrahmen Bilder einkleben können, Fußböden tapezieren oder eben texturiert darstellen wollen. Und das ist noch was ganz Spezielles, das ist die Environment Map. Es gibt beliebig viele solcher Beispiele. Wenn Sie in dem linken Bild jeden Samen des Löwenzahns da einzeln modellieren wollten, dann wäre das vielleicht richtig, aber sehr, sehr, sehr aufwendig. Also muss man sich schon überlegen, wie man das geschickt macht. Was wollen Sie bei den Wolken machen? Was ist die Einheit, die Sie einzeln modellieren wollen? Also, viele Anwendungsgebiete, gar nicht zu sprechen über Haut, unreine Haut, wenn Sie so wollen. Aber sobald man absolut glatte Superhaut hat, sagt jeder, ey, Puppe, ist sofort unrealistisch. Ja? Also nicht sagen, unreine Haut ist das Realistische. Daran sind wir einfach extrem gewöhnt. Nur nochmal zur Anmerkung, vielleicht auch gerade für unsere Schüler, herzlich willkommen. Dafür hat es einen Academy Award gegeben, für das Rauschen, um zum Beispiel unreine Haut zu beschreiben. Weil damit wurde ein riesiger Schritt gemacht in Richtung realistischere Bilder. Das klingt total verrückt, ist aber so. Academy Award ist ein Oscar. Ne? Also den gibt es nicht nur für die schauspielerische Leistung, sondern eben auch für technische Errungenschaften. Ja? Den was? Unter anderem, aber nicht nur. Es kommt einfach darauf an, das sehen wir jetzt gleich im Laufe der Vorlesung. Wir müssen alles so gestalten, dass es richtig aussieht. Es muss nicht immer richtig sein. Ja, aber das schauen wir gleich. So, und um was geht es? Es geht also hier jetzt vor allen Dingen um Texturen und das sind im Wesentlichen Feinstrukturen. Feinstrukturen entweder geometrischen Ursprungs, das heißt die Oberfläche ist nicht absolut glatt, ist ein bisschen rau, hat Strukturen, wie zum Beispiel das Holz hier. Die Wand, das alles hat ja Feinstrukturen und die bestimmen im Wesentlichen das Aussehen oder auch materielle Feinstrukturen. Ja? So, das sind Maserungen und Musterungen in Holz, in Marmorplatten, in Tapeten. Das sind Strukturen, Baumrinde, Rauputzwand, so etwas. Im Hintergrund sichtbare Objekte, Häuser, Pflanzen, Menschen, was immer, Wolken oder Rauch. Um die Darstellung solcher Aspekte geht es uns. Und das Wichtige, das ist einfach dieses Zitat: All it takes is for the rendered image to look right. Es geht also nicht darum, in der Computergrafik alles physikalisch korrekt zu modellieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Manchmal werden wir physikalisch modellieren, ganz einfach, um ein Bild zu erzeugen, was realistisch aussieht. Aber das ist unser Ziel, das realistische Aussehen. Okay, zumindest jetzt zu unserem jetzigen Stand. Schauen Sie sich das oben nochmal an. Natürlich könnten wir hergehen, wir machen es geometrisch richtig und modellieren das alles aus. Viel Spaß. Also, denkbar, aber nicht praktikabel, viel zu aufwendig. Wir suchen also nach guten Approximationen. Welche Art werden wir jetzt gleich sehen? Hier sehen Sie ein Bild auf der rechten Seite. Ja, das ist so eine ganz typische Anwendung. Das, was Sie im Fenster sehen, ist auftapeziert. Kennen Sie ja alles, Fototapete. Natürlich kann man das so machen und den Eindruck erzeugen. Das ist nicht perfekt, aber in vielen Fällen das Richtige. Dasselbe, der Boden ist natürlich so erzeugt, diese Fliesen da und vieles mehr in diesem Bild. Okay. Aber das ist genau der Punkt, den wir erreichen wollen. Wir haben das geometrische Modellieren besprochen. Und natürlich können wir viele Feinstrukturen geometrisch modellieren. Aber das ist irre aufwendig. Sehr, sehr große Datenbestände erzeugen wir da. Und wir wollen das davon wegkommen. Wir haben eine zweite Möglichkeit schon kennengelernt, nämlich wir wissen, Oberflächen reflektieren das Licht unterschiedlich. Entweder rein diffus, dann sehen alle Oberflächen aus wie mattes Plastik, oder eben mit Glanzlichteffekten spiegelnd. Streng genommen spiegelnd diffus, nicht ideal spiegelnd immer. Das ist im Wesentlichen nur der Spiegel, aber spiegelnd diffus. Das heißt, es entstehen Glanzlichter. Das sind ja Feinstrukturen im Material. Ich hatte Ihnen auch schon auf das unterschiedliche Reflexionsverhalten von Metallen und Isolatoren, also von Leitern und Nichtleitern, hingewiesen. Streng genommen sind das Feinstrukturen, nämlich einmal eine Kristallstruktur und ansonsten mehr oder weniger eine amorphe Struktur. Und die verhalten sich einfach unterschiedlich bei der Interaktion mit Licht. Und was wir suchen, ist etwas in der Mitte. Also die Möglichkeiten, allein durch das Lightning-Modell, durch das Beleuchtungsmodell, das zu beschreiben, reicht uns nicht aus. Die Möglichkeiten, das nur mit Geometrien zu beschreiben, ist uns zu aufwendig. Also suchen wir etwas, was dazwischen liegen könnte. Gut. Und das, was dazwischen liegt, ich will es nicht zu spannend machen, das sind die Texturen. Ja, und was heißt das denn eigentlich? Wir beginnen mit zweidimensionalen Texturen. Und zweidimensionale Texturen sind nichts anderes als Bildfunktionen. Das heißt, dieses C-Text wird auf einem Koordinatensystem U und V, wird ein Bild dargestellt und das mit diesem neuen Koordinatensystem UV nennen wir dann Textur. Was wir mit dieser Textur, mit diesem Bild machen müssen, ist, wir müssen es auf eine Oberfläche aufbringen. Das heißt, wir haben ja irgendwo... Oh, nee. Das macht mich krank, diese Kreide. Wir haben irgendwo ein Koordinatensystem, x, y, z, und da möge ein Würfel drin beschrieben sein. Und jetzt müssen wir dieses Bild zum Beispiel auf diese Würfelseite aufbringen. Schönes Bild. Wir wollen schlicht und einfach den Würfel bekleben mit diesem Bild. Als Funktion beschrieben heißt das, für eine Koordinate, beliebige Koordinate x, y, z im Raum, beschreiben wir eine Funktion fmap, und diese fmap ist von u und v abhängig und berechnet für jeden x, y, z Wert einen Bildwert. Das heißt streng genommen nicht für jeden, aber für die x, y, z, die uns interessieren. Und das wären jetzt die hier in der Fläche. Okay, klar, das ist nichts anderes als eine Koordinatentransformation, nämlich von den UV-Koordinaten hierhin. Und wenn ich schon davon gesprochen habe, dass ich dieses Bild, wo jetzt hier auch die Figur dann auch irgendwie so sei, muss ich mal gucken, wie ich das gemalt habe, da ist die Figur, die sich hier dann widerspiegelt, die wird genau transformiert dadurch, dass ich die UV-Koordinaten umrechne mithilfe dieser Funktion in XYZ-Koordinaten. Und wenn es so eine Funktion gibt, fmap, also UV-Koordinaten werden abgebildet in XYZ-Koordinaten, dann gibt es natürlich auch die Umkehrfunktion, und das ist dieses inverse Mapping, f-invers. Warum brauchen wir das? Wir können uns das auch bildlich klar machen. Das ist eigentlich das, was hier nochmal steht. Ich habe links einen Texturraum. Das ist das Bild in den Koordinaten U und V. Und ich habe rechts den Objektraum in den Koordinaten X, Y, Z. Und wir haben oben dargestellt das Mapping, FMAP. Da werden die Texturkoordinaten abgebildet auf dreidimensionale Koordinaten. Okay. Und dann haben wir das inverse Mapping, das bildet von den dreidimensionalen Koordinaten auf die Texturkoordinaten ab. Gut, das heißt, das ist eigentlich das Interessante, und sei dieses Bild ein RGB-Bild, also RGB, dann können wir auf diese Art und Weise durch diese Beschreibung eigentlich, also RGB, das ist ja die Text-Funktion, C-Tex, also für R, G und B, also für jedes Pixel hier in dem Bild haben wir einen Rotwert, einen Grünwert, einen Blauwert, und das ist genau da beschrieben. Wir wenden also diese beiden Funktionen C-Tex und das inverse Mapping hintereinander an. Ja, ist das alles? Wir sind jetzt also in der Lage, von gegebenen XYZ-Koordinaten, wie wir das genau machen, besprechen wir gleich, keine Angst. Aber durch Anwendung dieser Funktion sind wir in der Lage, eine beliebige dreidimensionale Koordinate abzubilden auf eine Textur, und das heißt nichts anderes, als dieses Bild aufzukleben. Nein, das ist noch längst nicht Ende der Kletterstange. Wir können zum Beispiel auch dreidimensionale Texturen bauen. Das heißt, hier eine W-Koordinate dazu machen. Also nicht nur ein Bild zu beschreiben in zwei Koordinaten, sondern in drei Koordinaten. und dann dieselbe Prozedur anwenden. Mathematisch ist das wieder so schön einfach aufgeschrieben. Braucht man denn so einen Quatsch? Dreidimensionales Bild, was ist denn das? Ja, das ist zum Beispiel so etwas. Holzstrukturen. Ja, natürlich, der Stamm ist gewachsen. Und wenn ich jetzt so einen Würfel oder hier die berühmte Teekanne ausschneide aus diesem Stamm, dann brauche ich eigentlich eine dreidimensionale Textur. Und mache ich das? Also die dreidimensionale Struktur beschreibt einfach den Farbwert an jeder Volumenposition des, meinetwegen des Stamms, den ich ausgeschnitten habe. So aus so einem Baumstamm habe ich jetzt für jede XYZ oder UVW-Koordinate, habe ich jetzt hier einen Farbwert. Das habe ich ja real. Also durch Anwendung dieser beiden einfachen Funktionen kann ich quasi aus einem Stück Marmor oder aus einem Baumstamm etwas ausschneiden. Und dann werde ich genau solche Strukturen haben. Also wie auf der linken Seite so eine Holzstruktur. Okay. Wäre eigentlich wunderbar. Man kann es auch machen, ist nur vergleichsweise aufwendig. Denn diese 3D-Struktur zu erzeugen, ist gar nicht so ganz einfach. Überlegen Sie sich, wie Sie das machen wollen. Und fast immer für solche Anwendungsfälle sagt man dann, okay, das mit Bilder oder Bilderstapeln zu erzeugen. Natürlich könnten Sie hergehen und sagen, hierfür erzeuge ich einen Bilderstapel, also viele 2D-Bilder. Mit anderen Worten, ich röntge die oder mache da sonst was, mache ein CT von denen, was bei Ihnen auch in der Klinik gegebenenfalls auch gemacht wird, und kriege dann die Textur. Ja, für eine Textur im wissenschaftlichen Sinn einmal machbar. Aber jetzt stellen Sie sich den armen Designer vor, der immer in die Klinik gehen muss, um neue Texturen zu erzeugen. Er muss erst mal den Baum sägen, dann mit dem Baum in die Klinik und so weiter. Geht nicht. Also ganz klar, das würde nicht funktionieren, so reinzuschauen. Aber wir haben ja alle programmieren gelernt. Da machen wir es eben prozedural. Das heißt, diese Funktion C von IJ oder C von IJ, IJ habe ich jetzt da benutzt, ich hätte natürlich auch UVW nehmen können, das kann ich ja auch prozedural erzeugen, das heißt als Prozedur oder als Funktion. Geht, aber na, fangen Sie mal an, beschreiben Sie mal die Funktion eines Baumstammes. Sie müssten das ja können. Sie haben ja schon ganz viel Computergrafik gehört. Keine Blamage, dass Sie nicht sagen, okay, das geht so und so. Es wäre extrem schwer, da eine Prozedur für zu schreiben. Ist nicht unmöglich. Bei 3D-Elementen oder auch bei 2D-Elementen nennen wir dann übrigens das Pixel, würden wir dann Texel nennen. Da sind die Amis, da sind sie einfach toll. Ja? Also im Coinen von neuen Worten sind sie einfach toll. Texel steht dann für Texture Element, ist klar. Gut. Prinzipiell eigentlich geile Idee, nur weil Sie es nicht einfach beschreiben können, vielleicht doch nicht so toll. Machen wir es uns klar, geht es nicht auch mit einer Bildstruktur? Krömker, du hast uns doch eine ganze Vorlesung lang gequält mit Bildern, mit 2D-Bildern. Können wir dann das nicht anwenden? Weil, das sind ja so tolle Erfahrungen. Jeder hat inzwischen so ein Smartphone, brauche ich eine Wandtextur, fotografiere ich die mir. Ja?
Ich habe eine Frage, warum genau braucht man jetzt dreidimensionale weil wenn irgendwas rotiert, dann rotiert man das Polygon und nicht.
Ja, Sie denken gleich in zwei Strukturen. Ich habe erstmal nur gedacht, okay, wenn ich eine zweidimensionale Textur definieren kann, dann kann ich das auch dreidimensional machen. Das war mein Gedanke. Okay? Ich erweitere das einfach. Und dann sehe ich ja tatsächlich beim Holz, denken Sie nochmal zurück, also wenn Sie dieses, je nachdem, wie Sie den Baumstamm oder wie Sie die 2D-Geometrie der Kaffeekanne oder der Teekanne jetzt in den Baumstamm legen, entstehen ganz andere Strukturbilder. Das ist realistisch, das ist richtig ausschnitzen, aus dem Vollen. Klar, Sie haben vollkommen recht, wir brauchen am Ende, wenn wir die Oberfläche nur beschrieben haben, nur eine Oberfläche. Aber trotzdem, je nachdem, wie ich sie reinlege, wie die Maserung liegt, entstehen ganz andere bildliche Strukturen. Und das kann ich damit simulieren gewissermaßen. Okay, aber die Hauptanwendung ist natürlich zweidimensionale Strukturen. Und zwar, genau, dann kommen wir dazu, diese dreidimensionalen Strukturen sind ja hübsch, aber haben eine Menge Probleme. Weil zweidimensional kann ich einfach fotografieren. Ich kann sagen, okay, ich will diesen hässlichen Boden hier modellieren, mache ich ein Foto von. Wand mache ich ein Foto von. Diese Bankoberfläche mache ich ein Foto von oder einige Fotos. Und benutze die als Texturen. Da aber jetzt wirklich die Struktur zu beschreiben, die Holzstruktur, das wäre schon vergleichsweise aufwendig. Aber Vorteile 2D-Texturen sind einfach zu erzeugen. Ich kann sie zum Beispiel auch malen. Also wenn ich malen kann, zeichnen kann, kann ich sie wunderbar zeichnen. Also 2D-Bilder mit einem Zeichenprogramm erzeugen, ist absolut state of the art. Welche Nachteile habe ich denn? Vorteile der 2D-Texturen sind klar, sind einfach zu erzeugen. Welche Nachteile habe ich? Naja, das erste, heute nicht mehr so ganz relevant, weil Speicher wird immer billiger. Aber Vorsicht, ratzfatz, selbst wenn Sie mit so einem Smartphone rumlaufen, haben Sie den Speicher voll. Auch auf der GPU haben Sie ganz, ganz schnell einfach Speicherkapazitäten aufgebraucht. Nochmal eins, ich habe es vielleicht schon gesagt. Wir könnten jetzt locker sagen, okay, dann warte noch 10 Jahre, Mädel, und dann ist alles okay. Denkste. Weil, das sollten Sie sich immer merken, die Entwicklung der Technologie. Das heißt, die Frage, wann verdoppelt sich eine Leistung? Und jetzt betrachten wir mal 3 Leistungen. Speichern ist eine für digitale Daten angemessene Form. Speichern. Übertragen. Internet ist eine Frage. Und das dritte ist berechnen damit. So, also diese Technologien speichern, übertragen und speichern, übertragen und rechnen damit. Jetzt die Frage: Wie wachsen unsere Fähigkeiten? Kommen die Klugscheißer her, sagen Mursches Gesetz? Sage ich ja. Sehr gut, hast du aufgepasst, das stimmt auch. Das heißt, nach einer Anzahl von Monaten verdoppeln sich die Leistungen. Dann sage ich nur, in diesen Bereichen ist aber auch die Anzahl der Monate relevant. Ja? So, und jetzt schätzen Sie mal. Was meinen Sie, was am schnellsten, also wo der kürzeste Verdopplungszeitraum da ist, das wächst dann am schnellsten. Wenn man sich da nicht drüber gekümmert hat, kann man das nicht raten. könnte natürlich jetzt einer rauspesen und sagen, fragen wir mal den Hedrich, der muss das ja wissen. Das Rechnen, sagt er. Genau, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ne? Nein, er hat recht. Das Rechnen, unsere Fähigkeit zu rechnen, wächst am schnellsten. Es sind in etwa 14 Monate, dann verdoppelt sich die Leistung. Okay? Was kommt dann? Gut, dass Sie auch mal was Falsches gesagt haben. Dann kommt interessanterweise das Übertragen. Ich glaube, das waren 28 Monate und speichern nur 34 Monate. Ja, also alle 34 Monate in derselben Technologie, bla 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 bla, über rund 20 Jahre lang überwacht, verdoppeln sich die Leistungen. Und das muss uns schon immer etwas zu denken geben, wenn wir jetzt an Algorithmen denken. Also, Algorithmen und Datenstrukturen, da was zu optimieren, ist immer wichtig, weil sich das Rechnen extrem auszahlen wird. Ja? Aber Sie wissen ganz genau, mit einem schlechten Algorithmus können Sie alles kaputt machen. Aber das Rechnen wächst am schnellsten. Gut, das heißt, das Speichern wird uns als Problem erhalten bleiben. Es ist, als junger Mensch können Sie sich gar nicht mehr überlegen. Beispiel. Meine ganz persönliche Erfahrung. Was meinen Sie denn, wie groß der Plattenspeicher war des ersten Computers, den ich bedienen durfte? 13. Viel zu hoch. Der ganze Plattenspeicher, also das Ganze, was Sie jetzt in Terabyte zählen. 60. Nein, nein, der Plattenspeicher war schon größer. Also es war tatsächlich 64 Kilobyte Hauptspeicher, also Hauptspeicher. Und das Ding war tolle, starke, 2 Megabyte. Und heute rechnen wir in Terabyte. Sie sind einfach beeindruckt von diesem Wachstum, allerdings macht das nur die Zeit. Ja? Wenn Sie diese alle 34 Monate Verdoppelungen haben, dann wächst das, wie sagen wir als geschulte Informatiker, wie ist das Wachstum? Exponentiell. Genau, es wächst exponentiell. Aber das Rechnen wächst auch exponentiell, trotzdem deutlich schneller. Gut. Zweiter Punkt, was sind Nachteile? Beim Vergrößern oder Verkleinern von Bildern, insbesondere beim Vergrößern von Bildern, ich kann ja alles nur in einer festen Größe oder in mehreren Stufen aufnehmen. Da können Artefakte entstehen. Das heißt, mit einmal haben Sie so, ist ein Pixel, ein Texel, das Sie fotografiert haben, wird dargestellt in 25 Pixel. Das heißt, Sie sehen typische Blockstrukturen. Ist nicht schön. Ein Texel wird abgebildet auf n Pixel. Zweitens, beim Mapping auf beliebige Flächen treten Verzerrungen auf. Wenn Sie das nicht glauben, dann versuchen Sie mal mit einem Blatt Papier eine Blumenvase einzuwickeln. Das werden Sie ohne Verzerrungen nicht hinkriegen. Das heißt, irgendwo überlappt sich das Papier und die jungen Herrlichkeiten knüllen das dann zusammen und unsere Damen würden das dann irgendwie versuchen zu kaschieren. Aber das ist natürlich nur ein Kaschieren. Es geht einfach nicht, eine ebene Fläche auf eine beliebige, gekrümmte Fläche faltenfrei aufzutragen. Geht nicht. Hä, Käse. Na, muss ich mir, werde ich mir irgendwas überlegen. Aber das ist natürlich ein Problem. Jetzt habe ich so einen Flur hier, also so einen Boden, der ja eigentlich vollkommen irrelevant ist. Aber was ich dann gerne machen möchte, ist so einzelne Teile, Fotos aneinandersetzen. Aber bitte, da soll ich das nicht sehen. Welche Bedingungen muss ich denn erfüllen? Wie mache ich denn das, wenn ich jetzt so Texturkacheln aneinandersetzen will? Ich will ja nicht den ganzen Flur fotografieren hier. Ja? Genau, die müssen an den Rändern zusammenpassen. Aber wie mache ich das? Ja, okay. Ist aber ein Problem. Zumindest solange man nicht richtig weiß, wie man das gut machen kann. Und noch etwas. Wenn Sie ein reales Foto nehmen, ist dieses reale Foto immer von der Beleuchtung abhängig, die Sie gewählt haben. Natürlich können Sie da irgendeine Standardbeleuchtung, Studio, irgendwie was hernehmen, aber das wird nun mal drin sein. Okay. Na, schauen wir uns das mal ein bisschen an schon mal. Wir werden noch viel mehr dazu kennenlernen. Das erste, das Abtastproblem. Also wie auch immer, ich hatte schon gesagt, okay, es kann passieren, dass ich bei der Anwendung dieser inversen Mapping von XYZ auf UV, kann ich das natürlich ausrechnen. Okay, und dann habe ich diese drei farblichen fast Quadrate, sollen Texel sein, also Texturelemente. Dann komme ich mit meinen U- und V-Koordinaten zum Beispiel an diese Stelle. Und dann sage ich mir, meistens in der Computergrafik reicht grobe Approximation. Also wenn ich da an diese Stelle komme, das habe ich dann ausgerechnet durch die Anwendung dieses inversen Mappings von diesen 3D hierhin und dann komme ich auf einen Wert. Und dann sage ich, was mache ich? Naja, ich nehme einfach das Texel, in dem ich dann drin bin, also wo der Mittelpunkt am nächsten liegt und das wäre dieser hellblaue. Macht doch richtig Sinn. Ja, macht richtig Sinn und diesen Käse bekomme ich dann. So sieht dann eine Schachbrettstruktur aus. Hallo, woran denken wir? Ans Aliasing. Das könnt ihr euch merken. Wenn ihr gar nichts mitnehmt aus dieser Vorlesung, dann ein Wort. Und ja, Aliasing kommt von Alias, heißt Doppelgänger. Ja. Im Englischen heißt das aber nicht Aliasing oder irgendwie so, sondern Aliasing. Ich kann da nichts für, ich habe das nicht erfunden, das Englisch. Aber daran erkennt man dann so zumindest halbgebildete Computergrafiker von den Ungebildeten. Wie unterscheidet man daran? Okay, Aliasing. So wollen wir das nicht. Also so eine einfache Schachbretttextur, die dann so ausgegeben wird, dann mit einmal ganz groben Strukturen, da wo ich ja so ein mittleres Grau erwarten würde, ne. Auf der anderen Seite kann ich dasselbe Problem haben. Wenn ich eine zu fein gewählte Struktur habe, das heißt, ich habe das alles ganz, ganz fein, ganz, ganz nah aufgenommen, dann habe ich da vielleicht diese Schachbrettstruktur. Jetzt muss ich irgendein Pixel, das ja quadratisch ist, muss ich darauf abbilden. Das ist jetzt die Pixel wären jetzt diese Kästchen da. Hey, was muss ich denn da alles zusammenrechnen? Das kann ja noch viel mehr werden, das können ja tausende Pixel werden. Wenn ich jetzt wirklich narrisch war und alles ganz, ganz nah aufgenommen habe, ja. Also viel zu viel Arbeit, viel zu viel Textur, Detaildaten. Das muss ich auch alles in meiner GPU halten. Oder auf der anderen Seite sagte ich eben schon, Nearest Neighbor, so sehen die Bilder dann aus. Ja, so typische Blocking-Effekte. ist nicht so einfach zu beherrschen. Also bilineare Interpolation ist immer noch eine Standardtechnik. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Ist aber nicht wirklich gut. Ja? Ist einfach, ja, ist nicht richtig schön. Gut. Damit genug der Probleme, genug der, ja, der Bewusstseinsschaffung. Wir müssen uns einfach überlegen, was wir machen wollen. Aber bevor wir das tun, noch einmal zu den prozeduralen Texturen. Die prozeduralen Texturen hätten also wirklich diesen Vorteil, dass ich in beliebiger Auflösung zur Berechnungszeit sagen könnte, rechne mir die Texturwerte aus. Wenn ich eine Funktion hätte, diese Funktion, diese Bildfunktion in zwei oder drei Dimensionen, wäre toll. Problem ist, also der Speicheraufwand wäre minimal, die Texturwerte können an jeder Stelle berechnet werden, ob sie jetzt zweidimensional sind oder dreidimensional, mit optimaler, von mir bestimmter Genauigkeit. Die Texturdaten sind im gesamten Raum verfügbar. Naja, das kann man schon begrenzen, aber theoretisch. Das einzige Problem ist, keiner kann diese Prozeduren schreiben. Ja, keiner kann's. Jetzt sagen Sie mal einem Designer, naja, überhaupt kein Problem, ich habe die Wolke Fourier analysiert und dann machst du einfach eine Fourier-Generierung, also auf der Basis irgend so eines Modells. Ja, prima. Er sagt, was soll ich machen? Also ein normaler Anwender kann das nicht. Es ist die Wahl des Modells ist schwierig. Fourier funktioniert für Wolken und für ähnliche Strukturen wunderbar, funktioniert aber zum Beispiel sehr eingeschränkt für Holz. Ja. Okay. Theoretisch prozedurale Texturen, gerade für Informatiker, echt richtig geil, in der Praxis unbrauchbar, weil keiner kann die Prozeduren schreiben. Gut, das ist das Problem. Also doch wieder zurück zu den diskreten Strukturen. Wir wissen, wir müssen mit den Fehlern klarkommen. Und wie wir das machen, ist in der sogenannten generalisierten 2D-Textur-Pipeline. Das ist also wirklich State of the Art. Okay, dann fangen wir mal auf der linken Seite an. Es ist im Grunde genommen nur eine Reihe von Koordinatentransformationen. Ja, tatsächlich, ich habe einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm habe ich 2D-Koordinaten. Gut. Was mache ich jetzt damit? Das ist der erste Schritt. Ich habe einen Bildschirm. Da habe ich XY-Koordinaten. Und jetzt will ich dieses Pixel texturieren. Naja, dann transformiere ich das in meine dreidimensionale Szene. Okay? Nämlich in das XYZ-Weltkoordinatensystem. Da ist irgendwie mein Zylinder drin und ich muss nur diese XY-Koordinaten hier auf meine XYZ-Koordinaten mappen und gut ist die Welt. Okay, wahrscheinlich wird das ein rechtshändiges System sein, also machen wir es so rum. Alles gut, überhaupt kein Problem. Oder? Trauen Sie sich das zu? Jetzt sagen Sie ja. Er hat ja gesagt. Okay. Ja, das ist das Erste. Und hier in meinem Modell da wünsche ich mir dann, dass da in irgendeiner Form dieses inverse Mapping beschrieben ist. Ja? In irgendwie muss da das inverse Mapping beschrieben sein. Das heißt, wenn ich von diesem Pixel auf diesen Oberflächenpunkt komme, dann habe ich von diesem Oberflächenpunkt x, y, z wieder eine Abbildung in U- und V-Koordinaten, in Texturkoordinaten. Wieder nur eine Abbildung. Naja, wenn ich da jetzt nur kleine Teils realisiert habe, also kleine Sachen, ich da aber hinkomme, vielleicht muss ich dann so Kacheln aneinander fügen, um jetzt genau diesen Wert zu berechnen. Das nennt man dann Neuhochdeutsch in der Computergrafiksprache Korresponderfunktion. Das heißt, ich erweitere einfach meinen kleinen Textursample und sage, wie es weitergeht. Ja, jetzt komme ich schon auf ein bisschen komplizierteres Problem. Hier nehmen wir mal an, das Pixel wäre ein Quadrat. Es muss ja kein Quadrat sein. Nochmal, Frage für die Prüfung. Welche Geometrie hat ein Pixel? Wissen wir nicht. Pixel ist ein Wert und das repräsentiert einen Abtastwert. Solange nichts Besonderes dazu gesagt ist, wissen wir das nicht. Okay? Aber nehmen wir mal an, die Geometrie wäre ein Quadrat. Dann wird das Quadrat hierauf abgebildet. Was ist das hier? Was entsteht dann aus dem Quadrat? Sie haben eine Vorstellung? Ja, was unter Umständen räumlich verzerrt ist. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, der Zylinder wäre durch Polygone dargestellt. Dann hätten Sie schon wieder eine Ebene. Ja, aber also hier ist es ein Quadrat. Weil diesen Schritt müssen Sie jetzt verstehen. Hier ist es ein Quadrat. Hier in der 3D-Welt ist es, wissen wir zunächst nicht. Selbst wenn es eben wäre, könnte es was sein? Verzerrung war richtig. Jetzt verzerren Sie mal ein Quadrat, ja? Nö, von diesem Pixel habe ich eine Abbildung auf diese Oberfläche. Und diese Oberfläche sei an der Stelle sogar eben. Ich verzerre mal dieses Quadrat. Upp. Es ergibt sich da ein beliebiges Viereck. Das können Sie überhaupt nicht sagen. Irgendwie wird das abgebildet, hängt natürlich stark von der Geometrie ab, des Objektes. Aber wie das abgebildet wird, können Sie nicht sagen, weil was ist denn das in die Richtung? Da ist es eine, in der Regel, eine perspektivische Abbildung. Ja? Und jetzt haben Sie eine inverse perspektivische Abbildung. Und können Sie keine Vorhersage machen, wie das, welche Geometrie das sein wird? Halt, das stimmt nicht. Sie können natürlich Vorhersagen machen. Wenn das hier wieder eine Ebene ist, werden gerade Linien gerade bleiben. Okay? Also bei der Abbildung von hier nach da. Gut. Da entsteht so irgendwas. Und jetzt entsteht, wenn ich das dann wieder hier drauf abbilde, bei der inversen Abbildung entsteht da auch irgendwas. Wieder irgendein Viereck. Wie machen Sie das denn jetzt? Das sind jetzt meine Texel hier. Ganz schön aufwendig, ne? Gut, also da müssen wir es jetzt irgendwie die Abbildung hinbekommen, dass wir irgendwie das hier zusammenrechnen und dann eine Abbildung auf den RGB-Wert hinkriegen, den wir ja haben wollen. So haben wir es uns mal vorgenommen, irgendeinen Farbwert. Und dann kommt noch etwas. Wenn ich so einen RGB-Wert habe, dann ist das ja schon wirklich richtig toll. Aber ich kann diesen RGB-Wert noch in der Beleuchtungsrechnung, ich muss nicht nur ersetzen. Ich kann einen RGB-Wert auch sehr unterschiedlich nutzen. Zum Beispiel, um die Normale der Oberfläche zu variieren. Dann nehme ich halt den R-Wert dazu, um ihn so hin und her zu biegen, und den Rot-Grün, den Grünwert, um ihn in die Richtung hin und her zu biegen, und das reicht mir schon. Und mit einmal sieht die Oberfläche nicht mehr glatt aus, weil immer die Normale so ein bisschen verändert wurde. Und ich habe null Geometrie eingebracht. Ich habe nur die Normale variiert. Okay. Aber ist doch ein weiter Weg. Und mir fällt eigentlich gar nichts anderes ein, als diese Schritte mit Ihnen jetzt gemeinsam nochmal zu gehen. Das ist hier nochmal beschrieben. Wir fangen jetzt an bei den ersten beiden Mappings. Das heißt, wirklich von den Pixelkoordinaten, das weiß ich ja, welches Pixel ich texturieren will, jetzt bis zur UV-Koordinate. Das heißt, diese beiden Sachen. Wie machen wir das am geschicktesten? Meist wird das während der Modellierung festgelegt. Das heißt, der Modellierer, ist es eine künstlerische Computergrafik, die erzeugt wird, würde man das den Designer nennen, Animationsdesigner meinetwegen, der legt fest, diesen Würfel möchte ich so und so tapezieren. Das heißt, für diese Vertex, für diesen Eckpunkt, habe ich die und die Texturkoordinate. Das heißt, zu jeder Vertex ist U und V direkt gespeichert. Das liefert die Abbildung von hier nach da. Okay. Rückprojektion und Mapping werden in der Regel zusammengefasst. Warum? Weil das hier abgeleitet werden kann aus der perspektivischen Projektion, wird die Rückprojektion abgeleitet und in der Regel beschreibt man dann direkt eine solche Transformation. Würde man sich Einzeltransformationen sparen, wir wissen auch, wir können die einfach zusammenrechnen, sprich die Matrizen multiplizieren. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Das muss einfach richtig gemacht werden. Interpoliere ich zum Beispiel in meinem Rasterisierer falsch, habe ich eben nicht das Gewünschte, was ich auf der linken Seite habe, Das heißt, meine Markise wird nicht so, hat nicht gleich breite Streifen, die nach hinten laufen, sondern sei die Markise so modelliert, dass sie aus zwei Dreiecken besteht, und sei das falsch gemacht, diese Interpolation, dann entsteht das Rechte. Können Sie gerne nachrechnen. Wichtig ist, dass Sie merken, wenn Sie so ein Bild sehen, okay, es liegt an falscher Interpolation. Das möchte ich einfach erreichen. So. Ansonsten ist hier nochmal dargestellt, wie Sie es genau rechnen können. Das heißt, wir haben schlicht und einfach eine perspektivische Transformation, und wir können diese perspektivische Transformation beim Texture Mapping genau nach diesen Prinzipien umrechnen. Das heißt, kennen wir die perspektivische Transformation, das heißt, wissen wir, wie wir dieses dreidimensionale Objekt auf unser Bild abbilden, und davon müssen wir ausgehen, dass uns das bekannt ist. Dann können wir auch die Inverse rechnen, und dann können wir eben auch hier hinkommen. Und das ist hier genau nochmal dargestellt, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail durchgehen. Wir suchen diese Transformationsmatrix. Und wir können sogar, um diesen Fehler zu vermeiden, linear interpolieren, aber in dem richtigen Koordinatensystem. Das heißt, wir müssen mit dieser 3x3-Matrix interpolieren und müssen die veränderte Raumtiefe berücksichtigen. Das ist genau das, was hier rauskommt. Okay, um diesen Fehler, den ich eben dargestellt habe, zu vermeiden. Damit schaffen wir es natürlich nur, von einer Ebenefläche auf eine Ebenefläche zu modellieren. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass der Modellierer, derjenige, der dieses Objekt erzeugt hat, dass der irgendwie eine Regel uns vorgegeben hat, wie er denn faltenfrei ein zweidimensionales Bild auf sein Objekt, sei das Objekt eine Teekanne, wie er diese Teekanne faltenfrei einpacken will. Ich hoffe, bei Ihnen beginnt es zu dämmern, was das Problem sein könnte. Das wird dieser Designer natürlich nicht von Hand machen, sondern er wird sich irgendwelche Algorithmen dafür programmieren lassen. Und das Typische dafür, was man benutzt, ist ein zweischrittiges Verfahren. Das heißt, wie fast immer sage ich, hey, das ist mir zu schwer, das hat meine Frau, meine Mutter, meine Freundin schon nicht hingekriegt, dieses faltenfrei einpacken, also geht das wahrscheinlich gar nicht. Oder ich überlege und sage, ich mache es in zwei Schritten. Und das ist das sogenannte Two-Part-Mapping. Denn wir sind jetzt beim Mapping, und Mapping bedeutet nichts anderes als faltenfrei tapezieren. Gut. Und das mache ich dann in zwei Schritten. Und die Grundidee ist die, ein komplexes Objekt so ein Kunstobjekt wird in einen umhüllenden Körper reingebaut. Das heißt, wir konstruieren einen umhüllenden Körper. Und dieser umhüllende Körper sei entweder ein Zylinder oder es sei ein Würfel. Auch das geht. oder Quader oder es sei eine Kugel. Auch eine Kugel kann sehr hilfreich sein. Warum diese vergleichbaren einfachen Konstruktionen? Weil ich für Kugel, für Zylinder, für Würfel und noch ein paar weiteren Objekten sehr einfach ein Mapping beschreiben kann, mathematisch beschreiben kann. Und dann würde ich als erstes die Abbildung auf diese umhüllende Objekte beschreiben. Das ist der erste Part, der erste Schritt. Und wie ich das gleich mache, zeige ich Ihnen gleich. Also, irgendeine ebene Fläche wird abgebildet. Mal male ich die ebene Fläche hier. Das heißt, das Bild, dieses ebene Bild wird abgebildet auf Kugel, auf Zylinder oder Würfel oder Ähnliches. Und dann im zweiten Schritt sage ich einfach Folgendes. In dieses Objekt, das wähle ich in der Größe, dass es mein innenliegendes Objekt einschließt. Und dann mache ich im zweiten Schritt eine Projektion von diesem Objekt auf mein reales 3D-Objekt. Zum Beispiel bei einem Zylinder würde ich hier die Mittellinie festlegen und würde von dieser Zylinderoberfläche, da habe ich dann ja irgendwie einen Texelwert, den würde ich einfach hier drauf so abbilden. Das nächste würde ich so abbilden und käme dann hier zu meinen Texeln. Okay? Also ganz brutal. In irgendein bekanntes geometrisches Objekt hülle ich mein Objekt ein und mache eine brutale Projektion in irgendeiner Form. Bei einer Kugel, ist klar, ginge die Projektion zum Kugelmittelpunkt in irgendeiner Form. Bei einem Quader kann ich mir eben unterschiedliche, kann ich genau dasselbe machen wie bei einem Zylinder. Ja? Aber dadurch entstehen verschiedene Mappings. Und die habe ich jetzt hier nochmal aufgeschrieben, im Detail zum Nachvollziehen. Zum Beispiel Zylinder, genau die gleiche Grafik. Das Objekt ist irgendwie da eingesperrt in den Zylinder. Und jetzt ein bisschen mathematischer aufgeschrieben, was passiert. Aufpassen, auch schon beim Zylinder haben Sie Unstetigkeiten an diesem Rand, da wo hier die Zylinderoberfläche beschrieben wird. Sie haben einen Mantel, der ist ganz einfach. Ein Zylindermantel ist auch eine zweidimensionale Fläche. Sie haben Unstetigkeiten, das müssen Sie dann behandeln, wo diese beiden Deckel quasi beschrieben sind. Genau dasselbe, aber ohne Unstetigkeit, entsteht bei Kugeln. Sie können einfach auch die Kugelabbildung mit U und V, wie hier aufgeschrieben, machen. Sie können eine Ebene so auf eine Kugel abbilden. Können Sie einfach mathematisch wunderbar beschreiben. Problem ist, je nachdem, wie die Kugel liegt, bekommen Sie entweder das linke Bild der T-Kanne oder das rechte Bild der T-Kanne. Das heißt, entweder haben Sie ein richtig schönes, erkennbares Schachbrettmuster oben auf dem T-Kannendeckel, rechte Seite, dann haben Sie am Rand Verzerrungen, also in der Fläche, oder Sie haben da gut erkennbar ein Schachbrettmuster, dann haben Sie oben dieses Zulaufen. Also die meisten Leute würden das wählen, weil wir kennen das einfach aus der Geografie, ja. So projizieren wir ja die Kugel. Das ist jetzt aber schon Vertiefung und viel, viel Spaß. Können Sie viel, viel rechnen. Gibt es viele Fermatkes. um das auszurechnen. Boxmapping wäre jetzt für den Quader, auch das ist machbar. Sie können es auch noch auf weitere Objekte, immer solche Objekte auswählen, auf die Sie einfach ein zweidimensionales Mapping machen können. Boxmapping würde sich so zum Beispiel bei ausgedehnten Flächen, also zum Beispiel einen Kotflügel, den Sie irgendwie bekleben wollen, würde sich so ein Boxmapping anbieten, bei nicht zu stark gekrümmten Sachen. Sie würden immer auch Objekte suchen, die ähnliche kann ich gar nicht sagen, aber die Ihrem Objekt am ähnlichsten kommen. Und da dann viel, viel Spaß, haben Sie beliebig viele Möglichkeiten. So, jetzt gucken wir uns das nochmal wieder an. Der Rest, der nächste Schritt ist wirklich ganz, ganz einfach. Das ist die Korresponderfunktion. Und ja, Ihr Kommilitone hatte schon das Richtige erkannt. Wenn ich das so anreihen will, muss bei einem Bild, darf ich diese Kante nicht sehen. Dazu wäre es sehr hilfreich, wenn sich das Pixel hier, die ganze Pixel, nicht stark unterscheiden würden von dem Pixel. So, und jetzt kann ich mir unterschiedliche Methoden ausdenken. Standardmethode ist die Wrap-Methode. Wie wird die gemacht? Das normale Bild läuft so in die Richtung, dann spiegel ich das einfach, lasse es in die Richtung laufen. Und siehe da, jetzt kann ich das genau mathematisch formulieren, dass ich eben nicht eine Verdopplung der Pixel habe, sondern genau das weglasse, also diese Verdopplung. Und dann läuft das Bild in rechte Richtung genauso wie in linke Richtung. Und dann machen Sie es nach oben auch, in die obere Richtung, genauso wie nach unten. Und dann hier dargestellt, ach nee, das ist das Mirror. Das ist das Mirror, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Sie können natürlich auch sagen, okay, solche Bilder gibt es. Der Fotograf oder der Regisseur hat aufgepasst und hat dafür gesorgt, dass diese Texturbilder aneinander anschließen. Dann können Sie unter Umständen ein einfaches Wrap nehmen. Dass man das jetzt beim R so gut sieht, ist ja gewollt. Ne? Jetzt stellen Sie sich vor, Kiesstrandstruktur. Da sehen Sie nicht mehr, ob das Bild gespiegelt ist oder nicht. Das ist überhaupt keine Chance. Und wenn der Ausschnitt einigermaßen groß ist, also nicht zu klein, ja, sehen Sie auch nicht, dass das gespiegelt ist. Sehen Sie auch nicht diese Wiederholungsstruktur. Überhaupt keine Chance. Bei Kiesstrand, bei Sandstrand, bei Grashalmen. Ja? Wenn das geschickt gemacht ist, schließt das genau aneinander an und Sie sehen gar nicht das Problem. Clamp und Border bieten die meisten APIs noch an. Border sagt einfach, okay, ich zeige an, welche Textur da ist und fülle den Rest nicht aus. Also mache diese Wiederholung nicht. Und Clamp sagt, ich mache die Wiederholung mal ganz deutlich. Ich nehme einfach das letzte Pixel und wiederhole das. Das ist natürlich entsetzlich blöd. Daraus folgt, möchte ich nicht das Mirror, das erzwingt die Anreibbarkeit. Bei anderen Bildern müsste ich es erzwingen, so wie es hier übrigens gemacht ist. Ne? Das ist genau diese Schachbrettstruktur und da das R drauf ist, aneinander anreibbar gemacht. Okay. Schon wieder so ein Kästle erledigt. Gut. Ja, so richtig gut nicht, weil jetzt kommen noch mehrere so ein bisschen härtere Knackpunkte. Ja, wir hatten uns ja schon klar gemacht, aus einem Rechteck oder aus einem Quadrat entsteht bei diesem Mapping ein beliebiges Viereck. Und jetzt zur Terminologie. Dieses Viereck nennen wir in der Computergrafik Footprint. Ja, das heißt, so ein Pixel, quadratisch oder rechteckig, wird auf ein beliebiges Viereck abgebildet. Und dieses Viereck nennen wir dann Footprint. Und dieser Footprint liegt auf der, auf dem Textur, auf der Texturdefinition. Was können wir da jetzt machen? Wie können wir das berechnen? Okay. Können wir gegebenenfalls Vorausberechnungen machen? Und das Standardverfahren, das man benutzt, ist das sogenannte MIP-Mapping. Das heißt, ich habe ja, und so war ich angefangen, für jedes Objekt RGB-Werte, das heißt drei elementare Farbauszüge für das Bild. Und zwar in UV-Koordinaten. Was mache ich als ersten Schritt? Ich reduziere die Auflösung, das heißt die Pixelzahl dieser Bilder auf die Hälfte. Okay? Komme damit zu diesen drei Bildern. Ja? Das ist genau ein R-Auszug, genau auf in der Hälfte der Größe. So, und das mache ich so lange, bis ich auf Pixelgröße runter bin. Das heißt, meine ganze Textur ist zusammengerechnet. Ist das eine quadratische Textur, kann ich das sogar im Speicher wunderbar so anordnen, wie hier dargestellt. Das ist nicht notwendigerweise so, aber ich sehe damit automatisch, ich habe ein bisschen mehr Speicher verbraucht, nämlich für die Unterabtastungen des Bildes, aber es ist nur in etwa ein Drittel des Originalbildes, was noch dazu kommt. Es ist genau ein Drittel, also ein bisschen, ein Pixel weniger. Okay. Sehen Sie, dass Sie das so einordnen könnten. Wie würden Sie diese Unterabtastungen berechnen? Das ist auch nochmal schön. Also das ist im Grunde genommen das Modell, was dem zugrunde liegt. Ja? Sie haben von dieser Steintextur da, Bruchsteinwand, haben Sie fotografiert in 2K mal 2K. Quadratisch ist wichtig an der Stelle, sehen wir gleich warum. Und dann haben Sie berechnet, einmal in 1K mal 1K, dann in 500 Pixel mal 500 Pixel, nochmal die Hälfte, 250 mal 250 und so weiter, so runter. Wenn Sie jetzt ganz geschickt waren, hätten Sie 2048 gemacht. Wenn wir ein 2er-Prozent sind, dann könnten Sie wunderbar bis unten gehen. Okay. Wie berechnen Sie das? Was müssen Sie also machen, um von einem 2K mal 2K Bild auf einem 1K mal 1K Bild zu kommen? Na, Mädels, Jungs. Ihr müsst 4 Pixelwerte zu einem zusammenfassen. Wie macht ihr das? Okay, Vorschlag ist, einen Durchschnitt zu berechnen. Ist eine Standardmethode, ja? Ist das denn richtig?
Manchmal nicht.
Manchmal nicht. Das ist genau das, was da beschrieben steht, ja? Da sehen Sie manchmal, die Mathematik macht es nicht immer einfacher. Das ist genau das, ein Viertel. Wir haben schlicht und einfach das algebraische Mittel berechnet von aneinander liegenden 4 Pixel. So sieht die Formel aus. Frage ist, sieht das denn, ist das denn richtig? Er sagte manchmal nicht. Ich sage, Eigentlich nie. Warum?
Ja, weil bei Kanten die Übergänge wieder zusammengefasst werden, sodass so, zum Beispiel bei Schwarz und Weiß, dass dann so ein Grau entsteht. Und
das wäre ja richtig. Das wollen wir ja auch. Das Bild wird ja immer unschärfer. Es soll ja immer unschärfer werden in dieser Pyramide. Ja? Aber das tut es leider nicht, sondern es stehen Aliasing-Fehler. Es entstehen gravierende Aliasing-Fehler. Ja? Das ist genau das Problem bei diesem einfachen Addieren und Mittelwertbilden. Das heißt, eigentlich müssten Sie, jetzt will ich Ihnen keine Angst machen, diese Nachbarpixel eben auch noch betrachten und dann geeignet filtern, digital filtern. Denken Sie daran, was ich Ihnen erklärt habe, wie man mit dieser Überabtastung und wie man dann filtert. Ja? Zum Beispiel mit einem Tent-Filter. Also so Mittelpunkt stärker gewichtet. Ja? Erinnern Sie sich an diese Bildchen? Genau. Das müssten Sie hier auch machen. Dann werden Sie wesentlich besser. Also signaltheoretisch. Okay. Wird aber oft nicht gemacht. Meistens wird es so gemacht. Gut, und dann haben Sie starke Aliasing-Effekte. Okay. Was wird beim Mipmapping noch gemacht? Das ist nämlich jetzt was ganz Gemeines. Dieser beliebige Footprint, ja, diese beliebige Abbildung hier eines Pixels wird jetzt in ein Quadrat reingepresst. Und dann wird in der entsprechenden Hierarchiestufe der Pyramide das richtige Pixel gesucht und angezeigt. Denn das sind ja wieder Quadrate. Okay, das ist schon sehr, sehr rustikal. Das kann man jetzt auch alles schön mathematisch aufschreiben, steht genau hier. Viel Spaß, durchschauen, stimmt alles. Bilinear interpolieren, auch das kann man dann noch machen, funktioniert alles wunderbar. Ist aber nicht super gut. Problem ist, das Bild wird viel stärker unscharf, als Sie wollen, ja? Weil ein so beliebiges Quadrat wird in der Pyramide der Auflösungen wieder in ein Quadrat eingesperrt. Ein solcher Footprint wird in ein Quadrat eingesperrt. Und je nachdem, wenn das jetzt lange Footprints sind, ja, dann wird das Quadrat sehr, sehr groß. Wirkung wäre was? Das Bild wird sehr, sehr unscharf. Ja, okay. Also ist nicht optimal, ist möglich. Nächste Sache, und ich sage jetzt nur, steht ja wieder, nein, steht nicht Vertiefung, aber nur was man machen kann. Man kann natürlich sagen, okay, wenn mich das so ärgert, diese quadratische Approximation des Mipmaps, dann erweitere ich das doch in und gehe zu Rechtecken. Das kann ich eben auch machen, da muss ich irgendeine Lookup-Table für beliebige Rechtecke machen und das mache ich mit Summed-Area-Tables. Hier ist eben das Prinzip dargestellt, dann summiere ich Bilder auf, ja, und zwar in der Summed-Area-Table, was der Name schon sagt, wäre in der linken unteren Ecke nur ein Pixel. Dann hier wäre der Mittelwert aus dem und dem Pixel. Hier der Mittelwert aus dem und dem Pixel. Und hier an der Stelle würde der Mittelwert immer des unteren einschließenden Quadrates stehen. Und so gehe ich immer weiter. Die Werte, die numerischen Werte werden natürlich dann größer, weil es aufsummiert ist. Ja, also es reichen dann nicht mehr 8 Bit, sondern die Tabelle muss dann einen größeren Integerwert fassen können. Aber ich kann dann auf diese Art und Weise beliebige Rechtecke einfach ausschneiden, genau nach dieser Formel. Nämlich das beliebige Rechtecke aus dieser Summed Area Table, ja, wäre dann genau gleich der Darstellung, die hier ist, also das Gesamte, diesen einen Werten-Lookup machen, minus dem linken Teil, minus dem unteren Teil, plus dem kleinen, weil das habe ich ja zweimal abgezogen. Ja. Also es geht auch. Summed Area Table ist auch etwas, was man benutzen kann beim Real-Time-Rendering und sagen wir mal das, was man dann jetzt noch machen kann, ist das Footprint-Assembly. Prinzip ist der, ich will ich jetzt nicht im Detail besprechen, ist in Folien beschrieben als Vertiefung. Ich gehe wieder zurück zum Quadrat, aber setze für so ein langes Footprint das aus mehreren Einzelquadraten zusammen. Das heißt, ich benutze die MIPMAP-Technik und bastel das dann entsprechend zusammen. So, und da will ich Ihnen noch das Ergebnis sein, nur damit Sie mir das auch glauben, also ist hier ausformuliert. Aber das ist dann, bei diesen Bildern ist das typische Ergebnis. Links, also das ist natürlich ein für die Texturierung besonders kritisches Bild. Jetzt, das müssen Sie schon sehen. Ja. Links ist was dargestellt? Das normale, ich weiß gar nicht, was ich, also ich kann es jetzt gar nicht so richtig beurteilen, weil wenn ich zu nah dran stehe, ist die Beurteilung natürlich immer unfair. Ne? Also das ist klar. Links ist das normale Mipmapping, rechts ist das Footprint Assembly. Jetzt können Sie sagen, okay, ja, das sieht mir aber gar nicht so super gut aus, aber Sie sehen, dass links ist verschwommener, ja? Und rechts wird schärfer. Aber wie bei jedem Aliasing-Problem, Sie schaffen es nicht, das zu beherrschen. Sie können es nur lindern. Nur eine Linderung ist möglich. Okay. Gut, und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt noch mal eine kleine Pause zu machen. Ich habe Sie lang genug belabert. Ich hoffe, Sie haben es nicht als Labern wahrgenommen. Ich habe Sie lang genug besprochen. Machen wir bis 5 nach, also 10 Minuten Pause. Und dann noch zum letzten Schritt. Der letzte Schritt wird dann die Modifizierung der Beleuchtungsgleichung sein. Das, was nochmal wirklich richtig spannend ist, wie man das denn machen kann. Okay, vielen Dank, bis 5 nach, kleine Pause.